Leute, 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 Bitcoin kratzt an 100.000 Dollar. Ich mache eine topaktuelle Sonderfolge mit Florian Bruce zu den aktuellen Entwicklungen BlackRock, MicroStrategy, US-Bitcoin-Strategie. Es wird wahrscheinlich einen eigenen Bitcoin-Berater im Weißen Haus geben, der Donald Trump direkt berät. Das ist, was Bitcoin bringt, präsentiert von Coinfinity, eurem Bitcoin-Broker. Dort läuft jetzt noch eine Aktion. Wenn ihr bis zum 11.12.24 einen Bitcoin-Sparplan anlegt, dann könnt ihr die Gebühren auf 0,99% drücken. Damit nicht genug. Was Bitcoin bringt, in einem Wort draufhauen, und es wird nochmal um 21% günstiger, die Gebühr, in den ersten 6 Monaten. Und jetzt geht's gleich los mit dieser Sonderfolge zu einem nicht ganz erreichten 100.000, aber wer weiß, wo der Preis steht, wenn ihr diese Folge hört.
Bitcoin kam vom Volk. Bitcoin ist eine Bottom-up-Bewegung, eine Grassroot-Bewegung, eine Graswurzelbewegung. So funktionieren Assets normalerweise nicht. Assets kommen normalerweise nicht von unten. Institutionen sind das nicht gewöhnt, dass ein Asset von unten kommt. Institutionen sind es gewöhnt, ein Asset von ganz oben nach unten durchzudrücken. Und wir, das Volk, wir kriegen erst ganz am Ende was davon mit.
Bitcoin steht kurz vor 100.000 Dollar, während wir hier aufnehmen am Donnerstag, den 21. November am Nachmittag. Hallo Florian.
Hallo Nico, ich freue mich wieder dabei zu sein. Sehr cool.
Wir hatten uns eigentlich ausgemacht, dass wir uns treffen rund um die 100.000. Jetzt ist es knapp davor, knapp danach. Wer weiß, wann die Leute das sehen? Wer weiß, wie lange es noch dauert, ob es in der nächsten Stunde passiert, in den nächsten Tagen oder ob wir nochmal testen? Ist aber am Ende des Tages fast irgendwo egal. Also auch bei 97 oder 98.000 Dollar, das ist eine krasse Story.
Absolut. Also wir haben die psychologische Marke von 100.000 nicht geknackt. Aber das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren wir bei 98.000 US-Dollar. Das ist technisch gesehen fast 100.000. Und das finde ich Hammer, dass wir uns in diesen Bereichen bewegen. Ich freue mich auch. Ich habe am Anfang des Jahres auf LinkedIn gepostet, im Januar, dass wir 100.000 in diesem Jahr sehen werden. Dementsprechend drücke ich mir selber die Daumen, dass diese gewagte Prophezeiung wahr wird. Aber ich find's schon Hammer, dass wir so nah daran kommen und jetzt gerade auch in diesem Moment vielleicht sogar die 100.000 knacken. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht in den nächsten Tagen.
Ich tue mir ohnehin schwer, Content zum Preis zu machen, weil ich jetzt seit 3 Jahren hier sitze und eigentlich nie über den Preis rede. Und jetzt muss ich plötzlich jeden neuen Preisstand vermelden. Klar, ist eine große psychologische Marke, wird auch für extrem viel Aufmerksamkeit sorgen. Maurice Höfgen ist am Twitter schon am Durchdrehen, präventiv, weil die Bitcoin-Bros jetzt wieder feiern dürfen. Aber was steckt denn deiner Meinung nach jetzt konkret dahinter? Weil du hast gestern auch gepostet, dass du ein bisschen Bauchschmerzen hast. Es gibt auch andere Leute, die sagen, naja, die Liquidität, die globale, die ist eigentlich nicht da. Es gibt die Retail in dem Ausmaß ist auch nicht da. Also was steckt dahinter und wo sind eigentlich sozusagen auch Gründe zur Sorge nach so einem starken Anstieg?
Also Gründe zur Sorge braucht man gar nicht haben, weil langfristig weiß man, was Bitcoin ist. Langfristig weiß man, dass Bitcoin das Asset ist, was es gerade ist. Langfristig weiß man, dass Bitcoin die Eigenschaften hat und auch immer haben wird, die es gerade hat. Also Bitcoin ist begrenzt, Bitcoin ist unantastbar, Bitcoin ist mobil. All die Eigenschaften, weswegen wir Bitcoin klasse finden, die hat Bitcoin. Deswegen muss man sich langfristig gar keine Sorgen machen. Kurzfristig habe ich mich gestern gefragt, warum der Preis steigt und wer die Käufer sind. Und ich habe mich dann gefragt, es wirkte auf mich so, als seien die Käufer recht zentralisiert. Also als hätten wir mehr oder weniger 2 Akteure am Markt. Einmal MicroStrategy, der jetzt in den letzten 2 Wochen viele Milliarden in Bitcoin reingesteckt hat, und dann auf der anderen Seite noch BlackRock. Und natürlich steht BlackRock stellvertretend für viele andere Leute. Aber viel mehr als diese beiden Kauftöpfe konnte ich in den letzten Wochen nicht ausmachen. Und ich finde es nicht offensichtlich, dass es ein gutes Zeichen ist. Ich finde es aber auch nicht offensichtlich, dass es ein schlechtes Zeichen ist. Und ich habe mir eher Gedanken darüber gemacht, was das bedeutet, und habe dann mich gefreut, von der Community Feedback zu kriegen. Und ja, das waren die Gedanken. Grundsätzlich glaube ich, es ist fast egal, woher der Schub kommt. Dass Retail nicht da ist, ist eher was Gutes. Wenn Retail kommt, ist meistens eher der Zeitpunkt gekommen, wo man sich lokal Sorgen machen muss. Und das ist etwas, das habe ich jetzt gar nicht erlebt. Also wenn ich im normalen Leben rumlaufe, ich höre nie jemanden über Bitcoin reden. Und wenn es dann mal um Bitcoin geht, dann, ist ja gerade gestiegen, aber der muss noch mal fallen. Ich glaube nicht, dass er jetzt durchmarschiert. Und selbst wenn ich dann so Sachen anspreche wie die strategische Reserven, der USA, die potenziell im Spiel steht, davon haben die noch nie gehört. Und dann denke ich mir, das ist eigentlich ein Milieu, in dem ich mich sehr wohl fühle. Niemand hat was davon gehört, niemand interessiert sich dafür, alle denken, sie seien zu spät. Das ist meistens ein guter Nährboden und so entfaltet es sich auch gerade.
Gut, und wenn wir ETFs nennen als eine Käufergruppe, dann wissen wir nicht, wer dahinter steckt. Das
Genau.
kann auch Retail sein. Das kann Wall
Genau.
Street Retail sein.
Richtig. Und es ist auch, ich glaube, ich hab heute einen Marktkommentar hochgeladen auf meinem Podcast um 4. Und da habe ich auch mir Gedanken darüber gemacht und bin dann letztendlich zum Schluss gekommen, dass wir vielleicht sogar gerade in einem Phasenunterschied leben, wo Bitcoin, wo das Staffelholz von Bitcoin übergeben wird an die großen Jungs. Weil bis jetzt, und das haben wir auch in unserer letzten Folge besprochen, bis jetzt war es so, Bitcoin kam vom Volk. Bitcoin ist eine Bottom-up-Bewegung, eine Grassroot-Bewegung, eine Graswurzelbewegung. Und so funktionieren Assets normalerweise nicht. Assets kommen normalerweise nicht von unten. Institutionen sind das nicht gewöhnt, dass ein Asset von unten kommt. Institutionen sind es gewöhnt, ein Asset von ganz oben nach unten durchzudrücken. Und wir, das Volk, wir kriegen erst ganz am Ende was davon mit. Wir als Volk sind dann die Exit-Liquidität für die großen Institutionen. Das nennt sich dann IPO oder so. Dann können wir auch dran teilhaben, du und Nico, du und ich. Und das kennen die Großen nicht. Und jetzt ist es aber so, dass Bitcoin halt trotzdem ein Bottom-up-Asset ist und jetzt schon seit 16 Jahren war und es sehr, sehr viele Bitcoin-Halter gibt, die Bitcoin schon als Einzelperson für sich entdeckt haben. Und jetzt kommen die Großen ins Spiel. Und ich glaube aber, dass die Großen halt das so machen, wie sie es immer machen. Und zwar, dass sie jetzt top-down das Asset weiterentwickeln werden. Und das glaube ich, macht BlackRock. BlackRock hat ja schon seit 2 Jahren einen ETF, nur halt einen für große institutionelle Kunden. Und der neue ETF, über den alle immer reden, der ist ja, das ist der zweite ETF, den BlackRock hat. Aber die hatten schon vor 2 Jahren einen anderen gegründet, nur für ihre großen institutionellen Kunden.
Ich kann mich erinnern, da gab es eine Meldung, dass sie jetzt für die ganz Großen quasi schon Zugang schaffen. Also quasi,
Genau.
da gab es ja quasi ein Frontrunning, ein kleines.
Richtig. Und da war der Kurs bei 16.000. Und das ist so ein Spiel, was diese großen Akteure spielen. Und ich glaube, das gleiche Spiel wird jetzt wieder passieren. Die großen Leute holen sich Bitcoin. Die großen Leute holen sich Bitcoin, koste es, was es wolle. Auch über Umwege. Der Anleihenmarkt und der Wandelanleihenmarkt holt sich Bitcoin über MicroStrategy. Weil auch MicroStrategy ist ja nicht nur Michael Saylor, der Bitcoin kauft, sondern es ist zwar sein Bitcoin, aber er kauft es mit dem Mandat von dem Wandelanleihenmarkt. Und die bewegen sich auf dem Markt, die sind leise. Vielleicht ist das sogar auch der Grund, warum wir in den Nachrichten nicht so viel von Bitcoin hören. Vielleicht sagen die, halt den Ball mal flach, wir sind noch gar nicht entsprechend allokiert. Und ich glaube, so wird das Spiel jetzt von oben durchgespielt. Und das ist aber interessant, weil anders als bei einem anderen Asset ist Bitcoin halt auch schon von unten entwickelt. Das heißt, zum ersten Mal haben wir nicht nur ein Asset, was sich von unten entwickelt, sondern wir haben ein Asset, was sich von unten entwickelt und jetzt gleichzeitig auch noch von oben entwickelt wird, wo das große Geld reinkommt. Und das klingt für mich eher nach einer explosiven Mischung. Wann es explodiert, weiß ich nicht. Ich finde aber jetzt schon, dass die letzten Wochen sehr, sehr beeindruckend waren von der Preisperformance.
Ja, ich meine, das würde ich auch sagen. Wir haben quasi keine roten Tage erlebt. Es geht rauf und rauf und rauf. Das macht einen natürlich dann auch irgendwo verunsichert einen. Was ist da los? Also, das müssen ja massive Käufe sein, die da stattfinden. Den Preis innerhalb von, ja, knapp 2 Wochen von 66.000 auf eben knapp unter 100.000 zu treiben. Siehst du da eben MicroStrategy in Play? Also du hast gestern auch über diese Wandelanleihen geschrieben. Was genau machen die da eigentlich? Das ist etwas, das sich auch viele Leute fragen. Also die Theorie dahinter mit Kapital und so, darüber möchte ich dann auch noch sprechen, aber lass uns mal kurz darüber sprechen, was die hier eigentlich machen. Die nehmen Geld auf, entweder von am Markt oder eigentlich immer am Markt. Also sie geben quasi Bonds aus, und dann oder sie geben Equity aus, also auch eine Variante, wo sie Geld aufnehmen, und dann kaufen sie einfach Bitcoin. Also das ist so die banalste Variante. Aber du kannst es besser erklären als ich.
Ja, MicroStrategy ist ein großes Thema. Also auch in meinem Podcast habe ich da eine ganze Folge zugemacht, die ging über eine Stunde, um das von vorne zu erklären. Ich
So
versuche es
viel Zeit
mal,
haben wir nicht.
genau, ich versuche es zusammenzufassen. Danke. Und zwar, viele denken fälschlicherweise, MicroStrategy sei einfach nur eine andere Art von Bitcoin-ETF. Eine andere Art, um Bitcoin kaufen zu können. Und dann fragen die sich, warum sollte ich MicroStrategy kaufen, wenn ich nicht auch den ETF kaufen kann oder sogar noch besser Bitcoin direkt. Das ergibt unter dem Aspekt gar keinen Sinn. Und das ist MicroStrategy aber nicht. MicroStrategy ist die einzige Firma, die anderen Märkten Zugang zu Bitcoin gibt, die ansonsten keinen Zugang zu Bitcoin hätten. Und damit meine ich nicht Institutionen, die keinen Bitcoin direkt kaufen können, sondern ich meine Institutionen, die weder Bitcoin kaufen können, noch den ETF kaufen können, noch Optionen auf den Bitcoin-ETF kaufen können. Und welcher Markt ist das? Das ist der Anleihenmarkt und der Wandelanleihenmarkt. Das sind Märkte, die haben ein Mandat und das Einzige, was sie machen dürfen, ist Anleihen ausgeben oder Wandelanleihen ausgeben.
Also eine Anleihe heißt, ich gebe ein Papier aus, ich sammle mir Geld von Geldgebern ein, so wie eine Staatsanleihe auch, ja. Also quasi, du holst einen Kredit, aber nicht bei der Bank, sondern bei anderen Teilnehmern am Markt. Und eine Wandelanleihe ist eine, die ich dann auch umwandeln kann in Aktien.
Genau. Eine Wandelanleihe ist wie eine Anleihe, nur es kommt noch zusätzlich eine Option dazu. Es muss nicht sein, dass du diese Option nutzt, aber diese Option sagt, ab einem gewissen Preis kannst du diese Anleihe umwandeln in Aktien. Und das ist interessant, weil dann kannst du sagen, hey, wenn es schlecht läuft, kriege ich mein Geld zurück. Und wenn es richtig gut läuft mit der Firma, dann kann ich die Anleihe umwandeln in Aktien. Und wenn die Firma richtig durch die Decke geht, dann mache ich viel mehr Rendite, als ich normalerweise gemacht hätte mit dem Zinssatz, den ich angegeben habe. Und das Problem am Anleihen- und Wandelanleihenmarkt ist, dass sie chronisch unterrenditifiziert sind. Also die haben einfach keine Rendite. Es gibt keine Anleihe, die ordentliche Rendite macht. Und die plempern da umher mit ihren 5%. Nur das nach Steuern sind 3%. Und wenn das Geld sich um 7% pro Jahr verwässert, dann haben die eine negative Rendite von 4% auf ihre Anleihen. Und das schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Also die suchen chronisch nach etwas, was eine gute Rendite abwirft. Und das Einzige, was eine gute Rendite abwirft, sind irgendwelche riskanten Firmen, die Anleihen ausgeben, die dann mehr Prozente machen. Aber da ist das Ausfallrisiko dann wieder so hoch, dass man da nicht unendlich Geld reinskalieren kann. So, und was MicroStrategy jetzt macht, ist, MicroStrategy sagt, okay, Bitcoin selber kann keine Anleihe ausgeben. Bitcoin selber kann auch keine Wandelanleihe ausgeben. Wir können uns aber verwandeln in Bitcoin. Wir machen unsere gesamte Bilanz voll mit Bitcoin, sodass wir als eine Kopie von Bitcoin am Aktienmarkt gehandelt werden. Jetzt auf einmal haben wir Bitcoin transformiert von Bitcoin, dem Asset, zu Bitcoin, es gibt es auf einmal am Aktienmarkt in Form von MicroStrategy. Und jetzt geben wir als MicroStrategy eine Anleihe aus. Das wäre so, als würde Bitcoin eine Anleihe ausgeben, nur Bitcoin hat halt keinen Chef, Bitcoin kann keine Anleihe ausgeben. MicroStrategy kann das aber schon. Und was Michael Saylor jetzt macht, ist, er sagt, hey, ich bin eine Kopie von Bitcoin. Ich gebe eine Wandelanleihe aus, mit der Option, dass ihr die Anleihe umwandeln könnt in Aktien von MicroStrategy, in Klammern eigentlich in Aktien von Bitcoin. Und das ist natürlich wahnsinnig attraktiv für den Wandelanleihenmarkt, der normalerweise keine Rendite kennt. Der sagt, okay, Michael Saylor, hier, du kriegst 1 Milliarde, du wandelst das um in Bitcoin und wenn Bitcoin steigt, steigt die MicroStrategy-Aktie, unsere Option, die wir dazu bekommen haben, wird wahnsinnig viel wert und wir machen Rendite, die wir normalerweise nicht kennen. Und so ist es, dass diese Wandelanleihe die Wandelanleihen von MicroStrategy alle dreistellige Renditen abwerfen. Und dann versetze ich mal in die Schuhe des Wandelanleihenhändlers, der kennt nur 4-5% pro Jahr und dann kommt dein Kollege und der sagt, ja, ich hab hier mit meiner Wandelanleihe 170% gemacht. Und dann sagt er, wie? Mit 170%, aber das nur mit großem Risiko. Sagt er, nee, kein großes Risiko hier. Michael Saylor kann das Geld locker zurückzahlen. Der hat im schlimmsten Fall verkauft der Aktien dafür, um das zurückzuzahlen. Aber wenn es gut läuft und Bitcoin sich gut entwickelt, dann kann ich meine Option ausüben, kriege Aktien von MicroStrategy und die entwickeln sich so, wie Bitcoin sich entwickelt, wenn nicht sogar besser. Und dann mache ich meine Rendite.
Das ist alles Teil dieses Bildes, das Michael Saylor jetzt auch gebracht hat in seinem letzten Vortrag. Er hat es schon ein paar Mal angedeutet, wo er sagt, wir sind so etwas wie das Standard Oil von Bitcoin. Also wir nehmen diesen Rohstoff Bitcoin, der das perfekte Kapital darstellt und packen ihn in alle mögliche Produkte, damit du ihn quasi in deinem Motor, also das ist in dem Fall dann ein Investmentfonds, eine Bank, eine Firma, die das irgendwie, die Kapital anlegen muss, auch nutzen kannst.
Absolut. Also ich finde diesen Vergleich von ihm so genial, weil das ist genau das, was er macht. Standard Oil, es gab Rohöl. Und Rohöl war für niemanden nutzbar. Rohöl war ein Problem. Es war, wenn du in deinem Land Rohöl hattest, war das Land weniger wert. Weil wir wussten, Öl nicht zu verarbeiten. Und dann kam Standard Oil und Standard Oil hat Öl raffineriert. Raffiniert heißt es. Mhm. Und was die gemacht haben, ist, die haben Rohöl so erhitzt, dass verschiedene Produkte rausgekommen sind. Kerosin, Benzin, Diesel, Asphalt, solche Sachen entstehen aus Rohöl. Und Rohöl kann niemand benutzen. Aber es gibt verschiedene Abnehmer, die sehr gerne Kerosin nehmen, nämlich die Luftfahrtindustrie, die sehr gerne Asphalt nehmen, die sehr gerne Benzin nehmen, die Autoindustrie. Und die Autoindustrie kann aber mit Rohöl nichts anfangen, die kann aber ganz viel mit Benzin anfangen. Und genauso wie Rockefeller mit Standard Oil ein rohes Öl genommen hat und es so verpackt hat und verarbeitet hat, dass es salonfähig wird für die Autoindustrie, dass es salonfähig wird für die Luftfahrtindustrie, dass es salonfähig wird für die Schiffindustrie, Schweröl. So nimmt MicroStrategy rohes Kapital, Bitcoin, und verpackt es so, dass es zugänglich und salonfähig für den Wandelanleihenmarkt wird oder für den Anleihenmarkt wird. Und ja,
Das,
das ist das Geniale.
weil er spricht jetzt auch, er hat auch letztens wieder eine, weil er hat dasselbe gemacht wie wir, hat auch gesagt, pfeift drauf, wir machen einfach eine Folge Pre 100k bei Naturally Brunel, ja. Und er hat auch gesagt, dass wir diese Geschichte von Bitcoin als Kapital, du musst eben das Kapital auch dorthin bringen, wo es gebraucht wird. Und es passt auch zusammen mit der Story, wenn wir jetzt erzählen, wenn wir sagen, okay, wir dürfen nicht Aktien oder Immobilien als Spekulation benutzen, aber wir haben eben das Problem mit dem Kapital. Und muss ich sagen, ich habe lange gebraucht, das zu verstehen, dass das das Problem ist, auch des Kapitalismus, dass unser Kapital einfach, entschuldige, wenn ich jetzt Französisch rede, scheiße ist, ja. Und er hat das verstanden. Und was er auch gesagt, und das ist auch interessant, das wird viele Bitcoiner triggern. Er sagt, Currency, schnell zu bezahlen, ist nett, aber das ist kein großer Markt. Kapital ist der größte Markt überhaupt.
Absolut. Also es interessiert niemanden, was die Währung ist. Also wenn du einen ordentlichen Wertspeicher hast, ist es egal, was die Währung ist, weil wie viel Prozent von deinem Vermögen brauchst du in der Währung, wie viel brauchst du im Wertspeicher? Und das ist die Größenordnung, das ist eine ganze Größenordnung, die dazwischen liegt. Oder wenn nicht sogar, ja, anderthalb Größenordnung. Wie groß ist der Markt allen Geldes? 30 Milliarden? Wie groß ist der, oder 30 Billionen? Wie groß ist der Markt allen Wertspeichers? 450 Billionen. Das ist ein riesiger Unterschied. Also, ob ich mit etwas bezahlen kann oder nicht, ist total irrelevant, solange es ein geiler Wertspeicher ist.
Der Geldmarkt ist tatsächlich nicht groß, wenn man sich ansieht, dass Bitcoin jetzt bereits das fünfte oder sechstgrößte
Genau.
monetäre Asset ist und das größte monetäre Asset ist Gold und sowohl Gold als auch Bitcoin fungieren ja eigentlich eher als Wertspeicher. Das heißt, ja gut, muss man fairerweise sagen, Leute halten eben auch Dollar und Euro als Wertspeicher, wenn sie das Geld halten.
Ja, und wie nennen wir die? Arm, hat Michael Saylor gesagt. Das fand ich sehr treffend. Ja, das ist also nicht böse gemeint, dass sie arm sind, sondern wenn du dich für diesen Wertspeicher entscheidest du dich dazu, 7% deines Vermögens jedes Jahr zu verlieren. Und das ist eine sehr ärgerliche Entscheidung, wenn du dir auch andere Wertspeicher auswählen könntest, die 7% im Jahr plus machen oder 20% im Jahr plus machen.
Aber ist jetzt die Tatsache, dass er jetzt wieder neue Produkte auf den Markt wirft, dass er jetzt diesen Plan hat mit den 42 Milliarden, die er da jetzt innerhalb kürzerer Zeit hineinbuttern will, ist das jetzt deiner Meinung nach der Grund dafür, dass der Preis so stark steigt? Das ist es quasi jetzt eine Micro-Strategy-Rally, die wir hier sehen.
Nee, ich glaube, also er ist ein großer Teil von den Käufen in den letzten 3 Wochen. Aber ich glaube, es gibt noch mehr Player, die am Markt was kaufen. Jetzt zum Beispiel, als ich schlafen gegangen bin, war der Bitcoin-Preis bei 93.000 US-Dollar. Als ich aufgewacht bin, war er bei 98.000 US-Dollar. Dazwischen hat Amerika geschlafen. Also ich weiß nicht, wer das gekauft hat. Das müssten eigentlich die Asiaten sein. Wobei ich auch da denke, Michael Saylor kauft ja über Coinbase und dementsprechend kann er auch über Nacht kaufen. Das ist auch kein Problem. Aber ja, ich glaube, Michael Saylor hat einen großen Teil dazu beigetragen, aber wird auch in Zukunft noch einen großen Teil dazu beitragen. Und das Gute bei seinen Käufen ist, das sind Käufe, die unwahrscheinlich verkauft werden irgendwann. Und ja, vielleicht noch ein Wort dazu zu seinem Geschäftsmodell, weil wir es ja gerade erklärt haben. So wie wir es gesagt haben, erklärt es, was er macht. Was es aber noch nicht unbedingt erklärt, ist, warum er so viel mehr bewertet ist als das, was er auf der Bilanz liegen hat mit dem Bitcoin. Und das ist nochmal so ein zweiter Punkt, wo viele Leute sich aufhängen. Und da muss man zwei Sachen für verstehen. Das eine ist, dem Anleihenmarkt ist es egal, wie viel größer MicroStrategy bewertet ist als die Bitcoin, weil die wollen einfach nur die Volatilität der Aktie haben und die Volatilität am besten nach oben. So, dann ist deren Option viel wert. Und wenn deren Option viel wert ist, dann verdienen die viel Geld damit. Viel entscheidender ist aber der zweite Punkt, warum, was rechtfertigt diesen Unterschied zwischen der Bewertung der Bitcoin, die sie auf der Bilanz haben, und dem Preis, den MicroStrategy selber hat. Das ist nämlich ungefähr dreimal ein dreifacher Unterschied. Also die Bitcoin sind 35 Milliarden wert, MicroStrategy ist 100 Milliarden wert. So, und das heißt, wenn du MicroStrategy kaufst, kaufst du theoretisch Bitcoin für $280.000. Und wer würde das machen? Und der Grund, warum die so hoch bewertet sind, ist, weil MicroStrategy ist nicht einfach eine Box, wo du Geld reinsteckst und dann halten die Bitcoin, so wie ein ETF oder so wie Bitcoin selber, sondern MicroStrategy ist eine Box, wo du Geld reinsteckst und die haben Bitcoin, aber die generieren immer mehr Bitcoin pro Aktie. Das heißt, wenn du eine MicroStrategy-Aktie kaufst, dann hast du, und du gibst 280.000 Euro für die MicroStrategy-Aktie aus, dann hast du in echt nur 90.000 davon gedeckt mit den Bitcoin, die sie haben. Aber durch die Operation, die MicroStrategy macht, dadurch, dass es immer neues Kapital von außen zuführt, kann es mehr Bitcoin auf die Bilanz bringen, als sie davor hatten, mit externem Geld, was die Anzahl der Bitcoin pro Aktie erhöht und dazu führt, dass du quasi eine Bitcoin-Rendite hast. Und in diesem Jahr ist die Bitcoin-Rendite, glaube ich, schon 50% gewesen. Das heißt, wenn du vor einem Jahr MicroStrategy gekauft hättest, hättest du jetzt 50% mehr Bitcoin pro Aktie als davor. Und dann ist die Frage, was ist das wert? Also wie hoch wird die Rendite sein pro Jahr? Wenn die 10% pro Jahr sein wird, was für ein Premium wäre das wert? Also was wäre das wert? Man würde auf jeden Fall nicht das zahlen, was MicroStrategy auf der Bilanz hat, weil jedes Jahr kriegst du ja 10% mehr. Würde man das Doppelte zahlen, das Dreifache? Weiß ich nicht. Das entscheidet der Markt. Nur das ist der Grund, weswegen der Markt MicroStrategy höher bewertet. Und die Frage da ist, wie lange können Sie diese Rendite weiter ausbauen? Solange, wie Sie frisches Kapital kriegen von neuen Wandelanleihengeber. Nur die sind unendlich hungrig nach diesem Asset. Und dementsprechend kann das noch eine ziemlich lange Weile so weitergehen. Und dazu kommt auch noch, dass MicroStrategy die erste und einzige Firma ist, die, wenn sie überbewertet ist, das hervorragend nutzen kann, um noch mehr Rendite zu machen. Weil was Michael Saylor machen kann, ist, wenn er dreimal so hoch bewertet ist wie die Bitcoin darunter, kann er Aktien verkaufen für das Dreifache an Wert, was die Bitcoin drunter haben. Mit diesem Geld, was er freigeschaufelt hat, kann er dann neue Bitcoin kaufen und kann er dreimal so viel Bitcoin kaufen, wie er eigentlich gedeckte Aktien verkauft hat. Und so kann er dadurch, dass er überbewertet ist, mehr Rendite machen und dadurch rechtfertigt es aber wieder, dass er überbewertet ist. Und das ist zum ersten Mal, dass ein Asset, was überbewertet ist, diese Überbewertung auch umwandeln kann in eine Unterbewertung. Und dementsprechend halte ich eine Überbewertung auf jeden Fall für gerechtfertigt, weil es eine Rendite macht und gleichzeitig aber auch den Unterschied nutzen kann. Wie hoch die Überbewertung sein soll, ist nicht klar. So, und das ist dann die Frage.
Wir sind uns aber schon einig, dass das irgendwo verrückt oder zu gut, um wahr zu sein klingt. Also, wo ist da der Haken? Irgendwo muss doch der Haken bei der Strategie sein. Ist der Haken das, dass das Bitcoin dann langfristig im Preis steigen muss oder zumindest die Knappheit von Bitcoin dazu führen muss? Also, das Einzigartige an der Strategie ist, dass Bitcoin diese absolute Knappheit hat. Du könntest das mit nichts anderem machen, weil du dich nicht darauf verlassen kannst, dass du bei dem Asset, das du da quasi reinnimmst, diese absolute Knappheit hast. So, jetzt ist natürlich aus der Perspektive von uns begeisterten Bitcoinern, das ist irgendwie logisch. Und ehrlich gesagt macht Michael Saylor ja das, was wir auch tun würden, wenn wir in seiner Situation wären. Also wenn wir quasi so überzeugt wären wie er oder wie wir und diese Möglichkeiten hätten. Aber dass jetzt die Leute, die jetzt zum ersten Mal von Bitcoin hören, da drauf sehen und sich denken, irgendwas stimmt da nicht, das kann es doch nicht geben, das ist ja auch verständlich. Also, wo siehst du potenzielle Gefahrenherde bei dieser Strategie?
Also die Gefahr ist, dass Bitcoin in den nächsten 4 oder 5 Jahren deutlich tiefer steht, als es jetzt gerade ist. Wenn es genauso steht wie jetzt, kein Problem. Wenn es die Hälfte von dem hat wie jetzt, kein Problem. Wenn es aber 80 oder 85% tiefer ist als jetzt gerade, dann gibt es ein Problem. Weil das Verhältnis der Schulden, die MicroStrategy hat, zu dem Bitcoin, die sie gerade haben, ist ungefähr 5 zu 1. Das heißt, Bitcoin muss eine Menge fallen, bis sie gar nicht mehr die Möglichkeit haben, diese Schulden irgendwie zu tilgen. Und im schlimmsten Fall können sie Aktien verkaufen, um diese Schulden zu tilgen. Und was aber ärgerlich wäre, ist, wenn in 4 Jahren, wenn die meisten dieser Kredite auslaufen, die sind alle endfällig, also den Kredit musst du erst ganz am Ende zurückführen, wenn in 4 oder 5 Jahren, wenn die Kredite alle fällig werden, wenn Bitcoin dann nicht 50% tiefer ist, sondern 80 oder 90% tiefer, dann hat Michael Saylor ein Problem, weil dann hat er nicht genug Cashflow aus seinem Business, um diese Kredite zurückzuzahlen. Er hat nicht genug Bitcoin auf der Bilanz, um diese Kredite zurückzuzahlen. Und dementsprechend höchstwahrscheinlich ist seine Aktie auch nicht genügend wert, um Aktien zu verkaufen, um diese Kredite zu bedienen. Und das ist ein Risiko, was besteht. Das ist allerdings auch ein Risiko, was natürlich besteht, wenn du Bitcoin einfach so kaufst. Und dazu kommen noch weitere Risiken, die aber jetzt nichts mit der Strategie zu tun haben, die einfach nur damit was zu tun haben, dass MicroStrategy eine Firma ist, ne? Also was ist, wenn Michael Saylor irgendwas zustößt? Was ist, wenn seine Nachfolger das nicht ordentlich machen? Was ist, wenn die Regierung irgendwann entscheidet, wir haben zwar eine strategische Reserve, aber MicroStrategy hat mehr als wir in seiner strategischen Reserve. Das wird jetzt staatliches Eigentum. So, all solche
Ja.
Sachen können passieren. Und dann wenn es staatliches Eigentum wird, weil es strategisch notwendig ist, genauso wie ein Flughafen irgendwo hingebaut werden muss, vielleicht, weil es strategisch notwendig ist, dann passiert genau das Gleiche wie beim Flughafen. Also dann kriegst du halt als Immobilienbesitzer, wo der Flughafen hin soll, kriegst dein Geld und kannst dich dann vom Acker machen. Und genauso kriegen dann die Firma MicroStrategy vielleicht ihr Geld für die Bitcoin. Aber dann würde die Prämie direkt auf 1 fallen. Und die Aktionäre würden ausbezahlt werden und das Spiel wäre vorbei. Das sind so klassische Risiken, die passieren. Aber Strategierisiken sind, dass der Bitcoin-Preis ganz stark fällt über die nächsten 4 Jahre und da auch bleibt.
Gut, jetzt sind wir kurz davor, potenziell 100.000 zu knacken, vielleicht auch nicht. Wenn wir die Charts ansehen, dann sehen wir im klassischen Preischart, ich bin jetzt kein großer Experte für Indikatoren, aber etwas, das ich mir ansehe, ist der Relative Strength Index und der zeigt derzeit eine sogenannte Bearish Divergence, also dass mir das quasi, der ist nicht so schnell gestiegen oder es bestätigt derzeit nicht die Höchststände über den alten Höchstständen von vor 2, 3 Wochen. Das ist die eine Sache, aber die positive Geschichte ist beim Power Law sind wir jetzt über die grüne Linie erstmals gestiegen seit dem letzten Bullmarkt. Die grüne Linie ist quasi die Medianlinie vom Power Law Modell, an der wir beim letzten All-Time-High im März 24 angestoßen sind. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass wenn wir es noch schaffen, am 21. November über 100.000 zu gehen, dann wäre das genau der Tag, an dem vor 2 Jahren die EZB gesagt hat, Bitcoin ist auf dem Weg in die Irrelevanz. Das wäre natürlich von wunderschöner Poesie. Das ist nur so viel zum Preischart, dass wir jetzt gar nichts reininterpretieren. Aber was wir auch gesehen haben, ist, dass Howard Lutnick, über den wir in unserer letzten Folge schon gesprochen haben, wird amerikanischer Handelsminister. Und es gibt auch Berichte aus dem Trump-Team, dass im Weißen Haus möglicherweise ein Bitcoin beziehungsweise quote-unquote Cryptocurrency Zar, nennt man das immer in Amerika, also quasi ein Zuständiger, der direkt an Trump reported, geschaffen werden soll, also quasi ein nationaler Bitcoin-Berater. Hiermit geht auch gleich meine Bewerbung für die Rolle raus. Also
Cool. Nimm Nico.
falls es sein muss, ziehe ich auch für 4 Jahre nach Washington. Ja,
Passt.
aber abgesehen davon, also diese politische Unterstützung, die da auf uns zukommt, die kann doch noch gar nicht wirklich eingepreist sein.
Ich glaube auch. Also es macht schon einen Riesenunterschied, ob Bitcoin Hindernisse in den Weg geworfen, ob Bitcoin Hindernisse in den Weg geworfen wird oder nicht. Und das ist jetzt eine Regierung, die wahrscheinlich keine Hindernisse in den Weg wirft, sondern sogar auch noch den Weg bahnt. Und das hilft natürlich. Bitcoin braucht es nicht, aber es hilft natürlich. Und ich glaube, das holt die Bitcoin-Entwicklung ein paar Jahre in die Zukunft. Also wenn wir jetzt eine demokratische Regierung gehabt hätten, dann wäre das in Bezug auf Bitcoin schlechter gewesen. Und jetzt haben wir eine Regierung, wo jeder Schlüsselmensch eine Affinität zu Bitcoin hat. Und dementsprechend ist das gut. Ob die jetzt wirklich Bitcoin helfen werden, indem sie eine große strategische Reserve aufbauen oder nicht, das weiß ich nicht. Aber es reicht mir schon, dass sie nicht versuchen, Bitcoin abzuschmettern. Ein Beispiel dazu, was wir in der letzten Regierung oder in der jetzigen Regierung noch gesehen haben, war zum Beispiel diese Regelung SAB 121, wo es darum ging, dass Banken Bitcoin aufbewahren sollen. Das wurde einstimmig oder das wurde mehrstimmig beschlossen im Senat und von beiden Parteien, sowohl Republikaner als auch Demokraten, aber Biden hat ein Veto eingelegt und gesagt, das hätte er gerne nicht. Und solche Stolpersteine hätte ich gerne entfernt. Und die sind jetzt entfernt. Und es sieht sogar so aus, als würde nicht nur der Stolperstein entfernt werden, sondern auch noch alle anderen möglichen Reibungspunkte. Und wir kriegen eine richtige glatte Fläche, auf der wir rumskaten können. Und das ist wahnsinnig positiv. Und wenn es um die strategische Reserve geht und die wirklich kommt, das wäre der Ritterschlag aller Ritterschläge.
Seeler sagt, er erwartet, dass das innerhalb der ersten 100 Tage als Gesetz formuliert wird. Und er sagt auch, dass das innerhalb des Jahres 2025 zumindest offiziell diskutiert wird. Aber wir glauben nicht daran, dass die jetzt anfangen werden, das wirklich aufzubauen im Jahr 25. Also wenn das passiert, dann
Ja. Ich
also
glaube auch
ich
nicht
glaube es immer
aufbauen,
noch
weil
nicht.
die haben ja schon 200.000 und deren Plan ist 200.000 pro Jahr. Dann könnte man sagen, wir fangen an, aber das erste Jahr machen wir nichts, weil wir haben ja schon 200.000 und machen dann erst im nächsten Jahr was. Wobei da denke ich mir, wenn du dich schon dafür entschieden hast, das zu machen, dann mach es halt auch so, dass du der Erste bist. Und so schätze ich Trump schon ein, dass er kompetitiv genug ist, dass er versteht, dass andere Leute anfangen würden. Und diese globale Spieltheorie, die merkt man jetzt auch schon. Also zum Beispiel, heute kam die Nachricht, dass in China Bitcoin als Eigentum anerkannt wurde und dass der Besitz davon legal sei. Und da hat der
Tatsächlich.
Ex-Finanz, ja, es kam heute, ein
Ist
Gericht.
immer cool, wenn die Kommunisten über Eigentum reden, ja.
Ja, richtig, richtig. Und da hat der chinesische Ex-Finanzminister einen Kommentar dazu abgegeben und gemeint, dass es wichtig für China sei, sich auf Krypto zu, sich Krypto zu öffnen, weil die USA würde es ja schon lange tun. Und da hat man auch wieder gemerkt, Trump hat argumentiert, die müssen es machen, weil sonst macht China das. China argumentiert, die müssen es machen, weil die USA macht es schon. Da sieht man, wie die dem anderen nichts gönnen und lieber schneller agieren als zu spät agieren. Ein Risiko, was ich da sehe, ist eine Verzettelung in dem Wort oder in der Unterscheidung zwischen Krypto und Bitcoin, weil in den meisten Worten von Trump und auch in den Worten jetzt aus China kam immer Cryptocurrency und weniger explizit Bitcoin. Aber das wird der Markt eh von selbst regeln. So, und dann, wenn es Krypto auch gut geht, meinetwegen. Ich glaube, langfristig ist es aber klar, wo Bitcoin seine Rolle hat. Es gibt niemanden, der versucht, Bitcoin seine Rolle abzusprechen. Und wenn du Blockchain der Kühlschränke sein möchtest, kann es natürlich auch sein.
Klar, also die Kryptogeschichte ist einfach eine, die einerseits in der Berichterstattung auch einfach vermischt wird. Ja, es kann sein, dass China nur Bitcoin anerkannt hat und trotzdem schreiben die Krypto. Und andererseits ist da einfach, da ist noch so viel Interesse und Geld dahinter und diese ganzen Krypto-Projekte, die kämpfen ums Überleben. Das darf man nicht vergessen. Ich meine, sieh dir den Ethereum-Preis an gegenüber Bitcoin. Es geht zu Ende. Und da will man natürlich noch versuchen, irgendwo eine Relevanz zu erlangen. Angeblich wie Cardano wird jetzt eine Bitcoin Layer 3 Solution oder so ein Bullshit, was ja wiederum lustigerweise auch zeigt, dass quasi selbst die Altcoins jetzt auf diese Bitcoin Story aufspringen müssen, mit der sie ursprünglich auch entstanden sind. Eh lustig. Ja, also natürlich deswegen bin ich, was Gensler betrifft und auch die Trumps Anti-Gensler-Politik, bin ich ein bisschen unzufrieden, ehrlich gesagt, oder im Wickelwagen. Also
Sehe ich auch.
Gensler hat meiner Meinung nach eigentlich alles richtig gesehen, gesagt und eigentlich ganz klar auch die Linie gezogen und auch sehr gut argumentiert immer. Er ist nur bei Ethereum gescheitert, warum auch immer. Er hat es bei den anderen zumindest genannt, ja, und jetzt haben wir die Situation, dass wir sagen, nein, wir lassen das einfach offen und lassen das den Markt regeln. Aber der Markt regelt auch Richtung Bitcoin. Also beide Wege führen irgendwo ans Ziel. Und ja, mein Gott, es kann ja auch sein, dass du und ich etwas übersehen haben und dann am Schluss baut China eine strategische Cardano-Reserve auf.
Das kann sein, aber nur wenn sie selber Cardano besitzen. Weil das ist halt auch so eine Sache, worauf solche Leute achten. Die haben ganz guten Blick dafür, wer kontrolliert was. Und bei normalerweise finden die nur Sachen gut, die sie selber kontrollieren. Und nur dafür werben die, nur das wollen sie besitzen. Und dann gibt es ganz, ganz wenige Sachen, die kann niemand kontrollieren. Wie Gold oder Bitcoin. Und dann denken die sich dann, ah, scheiße, das brauchen wir, weil niemand kann es kontrollieren. Das heißt, viele wollen es haben, dann wollen wir auch ein Stück davon haben. Und dann gibt es solche Sachen wie Cardano, Ethereum, Solana. Die kann jemand kontrollieren, nur es ist halt nicht China und es ist auch nicht die USA. Zumindest direkt, sondern indirekt müssen sie das über Vitalik oder Hoskinson oder wie die alle heißen machen. Und da kann ich mir vorstellen, dass die sich denken, ah, danke für die Idee, sowas zu machen. Jetzt könnt ihr euch vergessen, wir machen unsere eigene Blockchain. Ich glaube eher, dass sie dann sagen, dieses ganze Tokenisierungsthema, wo die darum reden, ja, darüber reden, wir wollen alles tokenisieren. Ich glaube nicht, dass sie vorhaben, das auf Vitaliks Ethereum-Blockchain zu tokenisieren und ihnen dann die Hoheit über diese Blockchain zu erlauben. Ich glaube vielmehr, dass sie denken, okay, gute Idee. Vitalik kontrolliert das. Ich will eine Kopie davon haben, die ich kontrolliere. Und darauf wird alles tokenisiert. Und das geht dann mehr in Richtung Zentralbankwährung. Solche Ideen werden entstehen, aber das ist alles eine komplette Welt entfernt von Bitcoin.
Also wenn ich, wir können uns auch noch daran erinnern, Vitalik hatte mit Putin sich getroffen, die Ethereum-Leute haben sich mit den Saudis getroffen. Aber lassen wir das, reden wir über Bitcoin. Schau, wenn ich die Leute wäre, die hinter diesen Krypto-Projekten stecken würden, das Letzte, was ich wollen würde, ist, dass die Chinesen oder die Saudis anfangen, sich wirklich dafür zu interessieren, was ich tue.
Ja, das
Also
stimmt. Das stimmt.
die haben eh schon genug Kohle verdient, was wollen sie jetzt noch machen? Ja, und jetzt ist halt, aber es wird schon zumindest wichtig sein zu beobachten, wie groß ist der Einfluss dieser sogenannten Krypto-Lobby tatsächlich jetzt in den USA, zum Beispiel auch in Europa, wissen wir, dass er eigentlich relativ groß ist. Ich habe aber laut meinen letzten Veranstaltungen, auf denen ich war, gemerkt, dass so keine Ahnung, Polkadot etc. sind auch mit der neuen Europa-Regulierung eigentlich sehr unzufrieden. Also das ist ja, wusstest du, dass die in Europa mit laut der MiCA-Regulierung ab 2027 jede Krypto-Plattform ein eigenes quasi einen Prospekt für jede Coin machen muss, für die mit den Vor- und Nachteilen und den Risiken.
Wusste ich nicht, wundert mich aber nicht.
Das ist komplett bescheuert. Da müssen die dann, wenn sie in Europa registriert sind, können sie dann eine Art ernstzunehmendes Prospekt schreiben für
Stimmt, ja,
Shiba
da stimmt.
Inu und Cardano und Solana und so weiter. Aber auch gleichzeitig bizarr, weil das Bitcoin White Paper alleine natürlich den EU-Bürokraten nicht genügt. Also das muss dann schon wieder ein neues sein. Ja. Well. Okay. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass alles so kommt, wie wir glauben, dann haben wir ein wildes Jahr 2025 vor uns. Gibt es noch andere Dinge, die du derzeit auf dem Schirm hast? Beispielsweise die Optionen jetzt für die ETFs, da hast du auch einiges dazu geschrieben. Inspiriert von Stock, wie heißt das, Stockhodler? Das ist deine Inspiration für deine Twitter-Threads, oder? Stackhodler.
Nee, Stackhodler, ich habe einen Twitter-Tweet von ihm inspiriert, das habe ich auch runtergeschrieben. Das war der Tweet zum der Bullenmarkt kommt und dann wollte ich so ein paar Regeln aufstellen. Das ist
Aber lass
inspiriert
uns mal
von
die
ihm.
Regeln. Aber reden wir
Ja.
danach über die Optionen. Reden wir doch mal über die Regeln des Bullmarkts. Weil ich glaube, dass das ist auch zum Abschluss dieser Folge wichtig. Ja? Meine Sache zum Beispiel ist, don't believe the hype. Ja, es jetzt im Bullenmarkt wirklich jeder überspringt den anderen mit Hype, ja, und Dennis Porter ist ständig unterwegs mit Massive Breaking. Irgendein obskurer polnischer Politiker aus der fünften Reihe würde gerne Bitcoin. Ich sage jetzt nicht, dass er nicht gewählt wird, also Milei ist auch gewählt worden, also es kann alles passieren, aber nein, es wäre don't believe the Hype, lasst euch nicht davon mitreißen. Was sind so deine wichtigsten Regeln?
Zwei Sachen. Also das erste ist stay humble. Ich glaube, wer jetzt schon länger als 3 Monate bei Bitcoin dabei ist und darüber geredet hat, wurde oft ausgelacht, wurde oft ignoriert, wurde oft nicht ernst genommen, hat sich vielleicht sogar gestritten mit anderen Leuten. Das ist mir jetzt noch nie passiert, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das jemandem passiert ist. Und jetzt sieht es aber so aus, als würde der Markt dir recht geben. Und jetzt ist aber der Zeitpunkt gekommen, es niemanden unter die Nase zu binden, so einfach zu entspannen. Jetzt kommt Weihnachten bald. Erwähne es nicht, das Thema. Wenn Leute das erwähnen, dann erkläre denen das. Aber sei nicht die Person, die das anderen Leuten unter die Nase reibt, weil noch viel wichtiger als das größte und wichtigste Asset der Welt ist Zeit. Und Zeit wird angereichert durch die Leute, mit denen du dich umgibst. Und die Leute, mit denen du dich Weihnachten umgibst, sind wahrscheinlich Leute, die dir lieb sind. Und dann da irgendwie einen auf Schlaumeier zu machen, das wird langfristig die Zeit mit denen beeinträchtigen. Die wissen alle, dass du recht hattest. Und entweder werden sie dich darauf ansprechen oder nicht, aber das niemanden unter die Nase reiben, humble bleiben, sein Ding weitermachen und dann entspannen. Und das Zweite, das habe ich tatsächlich in meinen Punkten gar nicht gesagt, aber das war ein Kommentar darunter, ist check your security. Also wie ist dein Bitcoin-Stack geschützt? Ist der entsprechend geschützt, wenn Bitcoin sich auch nochmal verzehnfacht? Passt deine Security dann dafür? Und ja, die beiden Punkte finde ich, glaube ich, am wichtigsten.
Also bescheiden bleiben und aufpassen.
Ja.
Ich glaube auch, dass das wichtig ist. Ja. Und sich nicht, wie gesagt, der Hype, also mit den riesigen Preiszielen und so, ja, auch gerade jetzt, selbst wenn wir jetzt die 100.000 erreichen, ist die Chance schon sehr groß, dass wir dann an dieser psychologischen Marke auch abprallen und nochmal runtergehen, möglicherweise auf 90.000, möglicherweise sogar Wochen und Monate lang fallen und nochmal das alte Allzeit hochtesten. Das sind Möglichkeiten.
Das kann alles. Ich glaube nicht, aber es kann sein. Und ja, also das, ich glaube, die und auch zurücklehnen und entspannen. Ne? So, weil man hat jetzt die ganze Zeit gearbeitet und Sachen gemacht. Jetzt nicht gierig werden. Jetzt nicht denken, ah fuck, MicroStrategy entwickelt sich viel besser als Bitcoin. Ich habe es zwar nicht genau verstanden, aber trotzdem will ich jetzt einfach die Hälfte meiner Bitcoin verkaufen und dann MicroStrategy kaufen. Ist risky, das zu machen, ohne sich selber komplett damit auseinandergesetzt zu haben. Das sind glaube ich,
die Wobei ich schon sage, so die Entwicklung eines Bitcoin-Aktienmarktes und eines Bitcoin-Finanzmarktes finde ich schon wahnsinnig spannend. Also, dass man sich mit MicroStrategy beschäftigen möchte, dass man da auch zumindest symbolisch dabei sein möchte, verstehe ich schon gut. Ich habe es ja auch selbst geschrieben auf Twitter. Ich habe jetzt auch eine geringe Menge an MicroStrategy-Aktien gekauft, einfach nur, weil ich bin so ein Learning-by-Doing-Typ. Wenn ich da nicht investiert bin, wenn ich da kein Skin in the Game habe, dann beschäftige ich mich auch nicht gern damit, erstens. Und zweitens, jetzt höre ich diesen Michael Saylor irgendwie seit 4 Jahren zu. Bin aber jetzt erst auf die Idee gekommen, es wäre vielleicht ganz gut, auch mal seine Aktie zu kaufen. Mein Gott, ja, mein Gott, dann habe ich halt nur. Aber zumindest, ja, wenn ich ihn treffe, kann ich sagen, du arbeitest für mich, Michael.
Ja, das stimmt. Das kannst du dann sagen. Ja, das, also klar, eine kleine symbolische Sache reinlegen, nur grundsätzlich nicht aus FOMO sich das reinzuholen. Ja. Wenn man das in einer ordentlichen Größe macht, dann sich erst damit auseinandersetzen. Und wenn man nicht erklären kann, was MicroStrategy macht, warum MicroStrategy mehr bewertet ist als die Bitcoin, die sie auf der Bilanz haben, dann ist es vielleicht kein gutes Zeichen, da einen großen Teil deines Vermögens reinzustecken, weil du dann auch nicht weißt, wann sich wichtige Parameter ändern und du vielleicht handeln musst. Das ist nämlich so das Ding bei einer Investition. Die kann in einem Moment gut sein, im anderen ist sie aber nicht gut. Und man muss ist genug verstanden haben, um zu unterscheiden, wann es eine gute Investition ist und wann sich manche Parameter ändern. Und das ist der Unterschied zum Sparen. Eine Spartechnologie hat immer die gleichen Eigenschaften. Da ist es heute genauso gut wie morgen. Vielleicht entscheiden sich andere dafür oder dagegen im unterschiedlichen Volumen. Aber grundsätzlich, das Risikoprofil bleibt ähnlich. Und
Man muss aber dazu sagen, einen ETF zu halten, sogar einen ETP zu halten, Bitcoin-Aktien zu halten, haben ein anderes Security-Profil auch als Bitcoin selbst. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, die versuchen, da auch eine Streuung reinzubringen, einfach auch, um sich vor sich selbst zu schützen. Und das verstehe ich auch total. Also, ja klar, Bitcoin hat diese ultimative Security, dass du es, wenn in Extrem ist, einfach nur 12 Wörter oder 24 Wörter in deinem Kopf merken kannst. Aber gleichzeitig gut schlafen bedeutet für viele vielleicht auch einfach irgendwo anrufen können. Auch einer der Gründe, warum vielleicht ein institutioneller Investor, eine Firma, eine Bank etc. eher in Bitcoin investiert. Auch einer der Gründe, warum dieses Sub 20, wie heißt Sub, was?
121.
Oh, natürlich 21, eh klar. Ja. Also the Number Magic is strong. Ja. Warum Sub 121 auch so eine Riesensache ist, die dann vielleicht auch die ETFs ein bisschen unterwandert, aber ultimativ, ich meine, viele Banken auch bei uns sind ja Sparkassen, sind ja Sparbanken. Die Österreicher und die Deutschen halten extrem viel Sparguthaben und deswegen wäre für mich das die ultimative Aufgabe einer Bank, auch Bitcoin zu halten. Bitte jetzt nicht Hate-Mail schicken, ja, dass die Banken keine Bitcoin halten dürfen. Ich glaube, dass eine Custody-Lösung natürlich auch für viele Leute eine wichtige Rolle spielt. Das Entscheidende ist, dass du nicht alles in einen Topf legst, dass du nicht alles bei der Bank hast und nicht alles in der ultimativ, also nicht alles nur quasi in deiner Brain-Wallet speicherst sozusagen. Man kann sie ja aufteilen.
Voll. Jeder hat eine unterschiedliche persönliche Lage und dementsprechend machen auch unterschiedliche Custody-Lösungen Sinn. Also wenn du richtig alt bist, ergibt es vielleicht keinen Sinn, alles in Self-Custody zu haben. Wenn du eine große Person des öffentlichen Lebens bist, ergibt es vielleicht auch keinen Sinn, alles in Self-Custody zu haben. Wenn du jemand bist, der die ganze Zeit unterwegs ist und keinem Staat zugehörig bist und nur mobil sein möchtest und dich jeden Tag auf den Dritten Weltkrieg vorbereitest, dann ist es geil, alles in Self-Custody zu haben. Also je nachdem, welches Profil man selber hat, in welchem Umstand man selber steckt, ergeben andere Sachen Sinn. Und das, was für dich 100% rational ist, ist für mich vielleicht nicht 100% rational. Was für mich 100% rational ist, ist für jemand anderen nicht 100% rational. Aber für die individuelle Person ist es genau perfekt. Dementsprechend stimme ich dir 100%ig zu, dass es da kein One-Fits-All gibt, sondern unterschiedliche Custody-Lösungen, unterschiedliche Custody-Diversifizierung, abhängig davon, was du machst, wer du bist, wie alt du bist und was deine Umstände sind.
Mein lieber Florian, danke für deine Zeit. Bitcoin ist auf dem Weg zu 100.000. Es ist jetzt der 21. November, Nachmittag 16.30 Uhr. Mitteleuropäische Zeit in dem Fall. In Amerika sind die Börsen seit kurzem offen. Bitcoin hat am heutigen Tag 98.370 als High bisher erreicht. Ethereum fällt auf ein 3-Jahres-Tief gegenüber Bitcoin. Die Trump-Administration überlegt, einen eigenen Bitcoin-Berater im Weißen Haus zu haben. Howard Lutnick, ein Bitcoin-Befürworter, wird wahrscheinlich Commerce-Minister, Wirtschaftsminister, Handelsminister. Und auch die Kandidaten, die jetzt für den Finanzminister in Frage kommen, haben Bitcoin-Bezug. All das ziemlich bullish, MicroStrategy sowieso. Ich lasse alles, deine Links natürlich da. Schaut vorbei bei Flo, beim Podcast, der Bitcoin-Podcast. Und ja, ich glaube, vielleicht ist unsere nächste Folge dann, wenn wir wirklich bei 100.000 sind. Aber am Ende des Tages muss man auch sagen, es ist eine psychologische Marke. Die Medien werden aufmerksam. ARD hat erst vor wenigen Tagen auch wieder über Bitcoin berichtet und hat wieder die Hacker verwendet als Bild, weil es ja eine Hackerwährung ist. Also es hat sich noch nicht viel verändert. Die Medien werden aufmerksam, aber für uns ist jetzt die 100.000er Marke, ändert eigentlich nichts.
Es ist eine neue Größenordnung und das ist schon signifikant. Also dadurch, immer wenn du eine neue Größenordnung hast, sprich eine Null mehr, ne, 10.000 war die letzte Größenordnung, 1.000 davor, dann bist du immer in neuem, unangetasteten Gebiet. Und immer wenn man eine neue Größenordnung erreicht, wird der Blick gleich auf die nächste Größenordnung gerichtet. Aber alles dazwischen spielt dann kaum noch eine Rolle. Also ob du jetzt bei 15.000 bist oder 35, macht keinen großen Unterschied. Und ich glaube, wenn wir 100.000 nachhaltig überbrechen, dann wird es keinen riesen Unterschied machen, ob Bitcoin jetzt bei 280.000 ist oder 390. Obwohl der Unterschied zwischen 280 und 390 ist viel größer, als Bitcoin jetzt gerade ist. Und ich freue mich, in der neuen Größenordnung zu Hause zu sein irgendwann. Und da dann wieder von vorne zu gucken, wie Bitcoin diese Größenordnung auch überwindet und dann irgendwann in Richtung siebenstellig sich orientiert.
Gut, klar, also ist ein Blick in die Zukunft. Wie gesagt, noch haben wir die 100.000 nicht, aber auch aus Mediensicht muss man sagen, das ist natürlich wenn das soweit ist, das wird Schlagzeilen machen, das wird für Aufmerksamkeit sorgen. 100.000 sind eben diese psychologische Marke, das sieht einfach nach was aus. Und der Dollar ist nun mal die Weltreservewährung. Übrigens, warum holen die Amerikaner diese Bitcoin-Reserven? Naja, wenn die Alternative zum Dollar vielleicht Gold ist, dann ist es gut, wenn du sehr, sehr viel Gold hast. Die haben sehr, sehr viel Gold. Wenn die Alternative zum Dollar vielleicht Bitcoin ist, dann ist es auch nicht gut, wenn du die Bitcoin hast. Dann kann auch keiner von den anderen sagen, wir machen jetzt Bitcoin statt Dollar. Dann sagst du, ja, okay, kein Problem. Hier sind meine Bitcoin, ja. Und das ist natürlich, das ist genau diese Spieltheorie. Und ich bin wirklich gespannt. Und vielleicht eine Sache, die ich auch noch vorwegschicken möchte für 2025 ist, ich bin echt gespannt, wann das Ganze dann auch in Europa auf dem obersten Level ankommt. Ich meine, immerhin, in Deutschland wird ja auch bald gewählt. Wer weiß? Ich meine, wer weiß? Friedrich Merz, BlackRock, wird ihm natürlich immer vorgeworfen, aber der muss ja noch den einen oder anderen Typen im Handy haben, ja?
Ja, ich glaube, das dauert bei uns nochmal 4 Jahre. Und dann spielt es bei uns auch eine Rolle, wenn wir Glück haben.
Das kann sein. Florian Bruce, vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Nico. Bis dann.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Fountain.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.